Unser Thema heute, zwei unter einer Decke. Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Ganz herzlich willkommen zu dieser Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Sexualität war lange Zeit ein Tabu in der Kirche. Zwischen der Moraltheologie zur Sexualität und der Lebenswirklichkeit der Menschen schien es kaum eine Verbindung zu geben. Die Gesellschaft drumherum wankte zwischen lebenslustigeren und prüderen Zeiten, um in den 68ern dann die völlige Enthemmtheit als Befreiung zu feiern. Die Kirche, weitgehend die Christenheit generell, hatte dem eigentlich kaum mehr entgegenzusetzen als das Festhalten an sicheren Prinzipien. Aber dann kam der polnische Papst Johannes Paul II. Und hob die Themen Leiblichkeit, Ehe, Familie und Sexualität ganz oben auf die Tagesordnung der katholischen Kirche. Über mehrere Jahre widmete Johannes Paul II. Insgesamt 139 Mittwochskatechesen bei der Generalaudienz der sogenannten Theologie des Leibes. Eine Zeitbombe, die noch nicht gezündet hat, so wurde diese Theologie schon genannt. Zwar hat der polnische Papst die Lehre der katholischen Kirche zum Thema Sexualität nicht im Kern verändert, aber er hat sie in einer Art und Weise entfaltet, dass sich eine ganz neue Perspektive auf das Thema Sexualität eröffnet hat. Die Vereinigung von Mann und Frau nicht als notwendiges Übel zur Zeugung von Kindern, sondern als Bild des dreifaltigen Gottes. Das hat der Berufung zur Ehe natürlich eine ganz neue Würde gegeben, auch eine neue Dynamik. Das heißt, sich einander ganz ohne Vorbehalt schenken, das macht den sich verschenkenden Gott auf dieser Erde sichtbar und ist damit auch notwendiger Bestandteil des Sakramentes der Ehe. Und die Lust, die die Eheleute dabei empfinden, ist auch Ausdruck der Freude des Schöpfergottes. Wenn man das so hört, dann versteht man natürlich, dass die kirchliche Sexuallehre sehr gründlich missverstanden wird, wenn behauptet wird, die Kirche sei leibfeindlich. Im Gegenteil sieht die Kirche den Leib als etwas so Kostbares und auch Heiliges an, und damit auch die Sexualität, dass es darum geht, diesen kostbaren Schatz zu schützen. Das ist so der theologische Unterbau, der ja ganz wichtig ist, weil er das Ganze trägt. Aber jetzt kommen wir zur Praxis, um die geht es nämlich in dieser Sendung. Und leider irren wir uns gründlich, wenn wir glauben, dass wir den tieferen Sinn der Sexualität verstanden haben und es dann in der Praxis keine Probleme damit gibt. Vor allem macht uns dann nämlich nach wie vor eine gewisse Sprachlosigkeit zu schaffen. Man muss dazu sagen, dass diese Sprachlosigkeit vielleicht zuerst unter evangelischen Christen aufgehoben wurde, die das Thema entdeckt haben und für Christen eben in neue Sprache gebracht haben, darüber geredet haben. Und es gibt auch ganze inzwischen Organisationen, die sich mit dem Thema Familie, Ehe, Sexualität gehört damit dazu, beschäftigen. Und zwar sowohl im evangelischen, inzwischen auch im katholischen Bereich. Und zu denjenigen, die damit schon seit vielen Jahren aktiv sind, gehört das Ehepaar Ute und Thomas Horn, die lange Jahre schon in der Paarberatung aktiv sind. Ihre Erfahrungen haben sie in mehreren Büchern festgehalten und dazu gehört auch das Buch »Zwei unter einer Decke«. Und da widmen sich die beiden gezielt dem diffizilen Thema Sexualität. Und zur gleichnamigen Sendung begrüße ich nun das Ehepaar Ute und Thomas Horn. Ich grüße Sie beide, Ute Horn, Thomas Horn. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, hallo.
Das Ehepaar Horn ist verheiratet seit 1979, hat 7 Kinder großgezogen. Beide sind Ärzte, allerdings praktiziert Frau Horn nicht mehr, sondern setzt sich seit vielen Jahren ganz intensiv in der Paar- und Familienberatung ein. Und mit ihrem Mann zusammen hat sie 10 Jahre lang in der überkonfessionellen Ehe- und Familienarbeit Team F mitgewirkt. Jetzt wäre zunächst eben die Frage, wie Sie da so auf dieses Thema Sexualität gekommen sind, so sehr, dass Sie sogar ein eigenes Buch darüber geschrieben haben.
Ja, zunächst mal liegt es auf der Hand, weil wir Ärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten sind und da ist ja die Sexualität auch zentraler Punkt. Und in der Ehe- und Familienarbeit war auch immer eins der Vorträge, ging um Sexualität und da wurde immer wieder gefragt, wer könnte denn das Thema halten? Und auch da ist es oft naheliegend, dass man da gerne Ärzte fragt, wären sie bereit, dieses Thema auszuarbeiten? Und so haben wir uns intensiv mit diesem Thema beschäftigt, Wenn man selber verheiratet ist, dann macht man selber seine eigenen Erfahrungen. Und wir sind sehr unterschiedliche von dem Charakter her, vom Typ her. Und manchmal haben wir gedacht, Mann und Frau passen überhaupt nicht zusammen, was Gott sich dabei gedacht hat. Es ist gar nicht so einfach, immer auf den gleichen Konsens zu kommen. Und auch im Bereich der Sexualität haben wir festgestellt, dass Mann und Frau ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und es war uns wichtig, es selber erstmal zu verstehen und umzusetzen. Und dann haben wir halt in vielen Gesprächen mit anderen Paaren gemerkt, dass wir gar nicht alleine diese Probleme hatten, sondern dass es sich eigentlich wie so ein roter Faden durch alle Ehen zog. Dann haben wir angefangen, immer mehr Vorträge, besonders auch zu diesem Thema zu halten. Und irgendwann ist dann daraus ein Buch entstanden.
Ist ja eigentlich gar nicht so leicht, über Sexualität zu sprechen, ohne auf der einen Seite verklemmt oder sehr theoretisch zu wirken, aber dann auch ohne peinlich oder zu detailliert zu werden. Und ich finde, dass Sie das in Ihrem Buch wunderbar geschafft haben. Vielleicht können Sie auch mal zunächst sagen, was so die Probleme sind, mit denen die Paare ganz besonders oft zu Ihnen kamen.
Ich denke, die Probleme, mit denen die Paare kamen, sind nicht anders als die Probleme, die wir auch hatten, dass wir uns oft am Anfang in einer jungen Ehe immer so harmonisch verhalten wollen, dass wir den anderen ja nicht verletzen und ihm zeigen, dass er uns wertvoll ist, aber dass damit auch die Unterschiedlichkeit kaum wirklich ans Tageslicht kommt und man ganz schnell sich irgendwelche Bemerkungen verkneift oder Gedanken, wenn man sagt, wenn ich die jetzt ausspreche, was löst das dann bei meinem Ehepartner aus, fühlt er sich dann verletzt, ich will ihn nicht verletzen. Und so entsteht ein merkwürdiges Konstrukt. Auf der einen Seite will man dem anderen in Liebe begegnen und auf der anderen Seite begegnet man ihm unwahrhaftig. Und das führt im Laufe der Zeit dann häufig dann doch zu Krisen, weil es entweder in speziellen Situationen dann zum Platzen der Situation kommt, dass dann doch Bemerkungen kommen und der andere sagt, was ist denn jetzt los? So hast du ja noch nie gesprochen. Oder aber derjenige, der sagt, ich spreche darüber nicht, ich weiß nicht, wie der andere reagiert. Also mir gerade ging es so, meiner Frau gegenüber, dass ich bestimmte Dinge einfach nicht aussprechen wollte, weil ich dachte, dann ist unsere Beziehung so auf Eiszeit für die nächsten 2 Tage, da habe ich auch keine Lust drauf, aber damit nicht zufrieden war und in dieser Situation dann daran gerüttelt habe und gesagt habe, das kann so nicht weitergehen. Und ich habe erlebt, dass das ein Punkt ist, der wirklich viele Paare betrifft und viele in diese gleiche Situation treibt, in die Schere, auf der einen Seite wahrhaftig sein zu wollen, aber nicht zu wissen wie, und auf der anderen Seite dem anderen die Liebe zu zeigen und zu empfinden, dass diese Unterschiedlichkeit dann oft wie Lieblosigkeit dasteht.
Das heißt, Sexualität spielt ganz tief in eine Paarbeziehung hinein und scheint da auch etwas ganz Verletzliches zu sein.
Ja, ich denke, es ist enorm verletzlich, vor allen Dingen ist es ein Bereich, in dem wir oft selbst nicht überschauen, was löst es bei mir aus, wenn ich etwas ausspreche. Was löst es beim anderen aus? Das sind Bereiche, wenn ich nie darüber gesprochen habe, dass ich letztlich gar nicht weiß, wie reagiert der andere. Führt diese Verletzlichkeit so, dass ich dann hinterher wieder zurückrudere, um irgendwie wieder Harmonie zu schaffen? Oder sage ich dann, der andere muss jetzt da durch, der hat es jetzt mal gehört? Und viele können damit ganz schlecht umgehen. Und ich weiß, bei mir war das eben ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte so nicht mehr weiterleben. Ich möchte jetzt auf den Preis hin, dass auch Dissonanzen in unserer Ehe auftreten können, wirklich Dinge ans Licht kommen, wo ich sage, du, ich erlebe das ganz anders, als du das empfindest. Und wenn das auch bedeutet, dass wir jetzt heute Abend dann in eine Krise kommen, dann ist es eben so. Und ein wesentlicher Unterschied ist schon, Männer geben Liebe für Sexualität und Frauen geben Sexualität für Liebe. Wir können das sehr schön in der Kennenlernphase sehen, dass Männer ganz kreativ sind in dieser Kennenlernphase, wenn sie praktisch eine Person für sich gewinnen wollen, dass sie dann telefonieren, die tollsten Geschenke machen und ganz viele Ideen haben, diese Liebe auszudrücken und oft, nachdem die Beziehung dann feststeht, diese Liebe plötzlich weg ist. Und umgekehrt, Frauen sich nach dieser Liebe sehen, häufig dafür bereit sind, körperliche Nähe, Zärtlichkeit zu geben, und vielleicht aber gar nicht so sehr wollen, aber sagen, gut, ich kann da jetzt nicht anders. Und an der Stelle einfach sieht man schon, wir kommen von 2 verschiedenen Polen und nähern uns einander und machen Kompromisse. Also zumindest haben wir das so erlebt und wir haben es bei anderen auch so gehört.
Das heißt, da sind wir schon mitten im Thema, weil es da um die Unterschiede zwischen Männern und Frauen geht. Und ich höre bei Ihnen raus, Herr Dr. Horn, dass Sie so dass bei Ihnen der Leidensdruck eigentlich am Anfang größer war als bei Ihrer Frau, sodass Sie irgendwann gesagt haben, ich muss das Thema jetzt angehen, so geht's nicht weiter.
Ich weiß nicht, ob mein Leidensdruck größer war. Mein Leidensdruck war jedenfalls vorhanden und ich habe aber empfunden, dass meine Frau auch von mir sich gedrückt empfand, also auch durchaus Leidensdruck hatte, der aber einfach eine ganz andere Ebene hat.
Also Sie haben eben gefragt, welche Hauptprobleme sind. Ich denke, ein ganz großes Problem ist, dass wir unterschiedlich starke Bedürfnisse haben. Und ich sage jetzt mal, wenn wir 100 Männer mit 100 Frauen vergleichen, dann beobachten wir doch sehr stark, dass Männer oft mehr Freude und Lust auf Sexualität haben als die Frauen. Das kann natürlich jetzt in dem Zuhörer, der gerade dabei ist, sagen, nee, bei uns ist das in der Ehe aber genau umgekehrt. Aber ich denke, wenn wir jetzt 100 gegen 100 vergleichen, wenn wir uns darauf vielleicht einigen, ist es, glaube ich, schon so, dass Männer im Allgemeinen öfters mit der Frau schlafen wollen als die Frau mit dem Mann. Und dann kommen natürlich Phasen hinzu, auch gerade die Kleinkinderphase, wo eine Frau doch oft sehr müde ist und dann auch schon sich zurückzieht. Und das ist schon nicht so einfach, dann einen Kompromiss zu finden, womit beide gut leben können. Und das ist das, was mein Mann, glaube ich, eben sagte. Meine Frau hatte auch Leidensdruck. Denn wenn ich immer den Eindruck habe, oh Mann, also ich muss eigentlich jetzt mal wieder mit meinem Mann schlafen, aber eigentlich habe ich gar keine Lust dazu, habe ich natürlich auch den Leidensdruck. Und vor allen Dingen, wenn der Mann vielleicht dann auch noch sagt, naja, also du bist dafür verantwortlich für meine Sexualität, wenn du nicht mit mir schläfst und dich immer wieder verweigerst, dann musst du dich nicht wundern, dass irgendwann der Schuss nach hinten losgeht. Und das war schon eine schwierige Phase, in der wir dann mal waren.
Wir kommen dann vielleicht später noch ein bisschen dazu, dass Sie erzählen, wie Sie da rausgefunden haben aus dieser schwierigen Phase. Aber bleiben wir jetzt zunächst nochmal bei den Unterschieden Männer-Frauen. Also das eine haben Sie beschrieben, Männer haben oft, nicht immer, aber oft ein stärkeres Bedürfnis nach Sexualität, Frauen eher weniger, dafür vielleicht mehr Bedürfnis nach anderen Formen von Zärtlichkeit, nach Nähe, nach nach Ausdrücken von Liebe. Welche Unterschiede gibt es noch, die auch eben in dieses Thema mit hineinspielen?
Ja, ein wesentlicher Unterschied ist aus unserer Sicht, dass Männer sehr schnell erregbar sind, sehr schnell mitten in der Sexualität sind und Frauen in der Regel mit den Ausnahmen, die meine Frau genannt hat, oder dann doch eher langsam da hineinkommen und wenn sie durch irgendeine Störung herausfallen, wieder langsam dahin finden müssen. Also bildlich gesprochen ist ein Mann wie ein Gasherd und eine Frau wie ein Elektroherd. Wenn eine Frau ihrem Mann signalisiert, du, wir könnten noch miteinander schlafen und wir haben aber jetzt nicht viel Zeit, ist es für einen Mann kein Problem, sich da sehr schnell einzustellen, jedenfalls für viele Männer nicht, wenn das sind für Frauen, das ist durchaus anders. Oder wir haben es so erlebt in der Kleinkindphase, dass wir, wenn wir einen Abend einfach diese körperliche Nähe und Beziehung ausgelebt haben und ein Kind schrie, ein Kleinkind schrie und dann bin ich vielleicht aufgestanden und meine Frau sagt, oh, ich bin völlig raus, jetzt müssen wir irgendwie mal wieder von vorne anfangen. Und ich dachte nur, das kann doch nicht wahr sein. Irgendwo muss es doch möglich sein, dass wir jetzt an irgendeinem Punkt wieder weiter fortsetzen. Und wir haben gesehen, wir haben einen riesen Unterschied an der Stelle, dass einfach diese Geschwindigkeit des Anflutens und Abflutens beim Mann sehr schnell auf und sehr schnell ab sein kann und bei der Frau doch wesentlich langsamer vonstatten geht.
Also das muss man wissen und einfach auch damit umgehen. Das zeigt nicht, dass die Frau vielleicht weniger Freude daran hat, sondern es dauert einfach länger. Und dann, das wäre ein weiterer Unterschied und noch mehr.
Ja, also das, was ich dann vielleicht noch ergänzen möchte, ist, dass wir Frauen ganzheitlicher an die Sexualität herangehen. Also wenn zum Beispiel mein Mann abends mit mir schlafen möchte, dann finde ich es schön, wenn er sich morgens bei mir kurz verabschiedet, wenn er vielleicht eine SMS von unterwegs schreibt oder vielleicht sogar eine Rose mit nach Hause bringt. Also so, dass ich mich so als ganzer Mensch hineingeliebt fühle. Und das kommt natürlich auch, wie mein Mann sagte, mit diesem Elektroherd kann man das vielleicht auch erklären. Aber andere sagen vielleicht mit oder ohne Vorspiel, dass man halt einfach merkt, nee, es geht nicht nur um Sexualität, sondern ich bin als ganzer Mensch, als ganze Frau auch begehrt. Und das, was wir auch oft beobachtet haben, dass ich gerne vorher einfach eine schöne Zeit mit ihm haben wollte, dass wir nochmal geredet haben. Und ich habe es irgendwo ein Stück auch als unehrlich empfunden, wenn irgendwas zwischen uns stand oder wir noch Probleme lösen mussten und ich die nicht vorher mit ihm ausgetauscht habe, bevor wir miteinander geschlafen haben. weil das halt so ein ganzheitlicher Ansatz ist. Und mein Mann, der hat oft gedacht, oh nein, jetzt fangen wir schon wieder an zu reden und nachher vielleicht streiten wir uns und dann wird es gar nichts. Also lieber nicht reden, sondern lieber doch gleich zur Sexualität übergehen. Und das war für uns oft ein Punkt. Und ich habe dann auch im Laufe der Zeit gelernt, okay, es ist nicht unehrlich, mit meinem Mann zu schlafen, auch wenn ich vielleicht noch das ein oder andere mit ihm ansprechen möchte. Aber das war halt eine Entwicklung, die wir beide auch dann gegangen sind. Und ganz schwierig war es, wenn mein Mann zum Beispiel eine Woche oder zwei auf Vortragsreise war und wiederkam.
Also es konnte sein, dass ich für diese Zeit weg war und so richtig das Bedürfnis hatte, möglichst bald mit meiner Frau zu schlafen. Und dann mussten wir erstmal für die nächsten Stunden alle möglichen Probleme lösen. Und irgendwann dachte ich, ich habe keine Lust mehr auf diese Unwahrhaftigkeit, das, was wir am Anfang angesprochen haben. Und habe ihr gesagt, weißt du, also wenn ich ankomme, dann habe ich das Bedürfnis, einfach dir ganz nah zu sein. Ich habe das Bedürfnis, mit dir zu schlafen. Und dann haben wir 2 oder 3 Stunden Probleme. Da höre ich vielleicht noch zu. Aber nach 3 Stunden tue ich nur noch, als ob ich zuhöre. Ich kann nicht mehr. Und eigentlich habe ich nur die Sehnsucht, mit dir zu schlafen. Und dann muss ich noch alles Mögliche mit dir sprechen, was mich schon lange nicht mehr interessiert oder wo ich einfach dann so fertig bin von der Reise, dass ich das wirklich alles nicht mehr aufnehme. Aber damit ich mit dir schlafen kann, tue ich so, als ob. Und darauf habe ich keine Lust mehr. Und das waren so Punkte, wo ich einfach auch nicht wusste, wie reagiert sie jetzt. Wird sie so verletzt sein, dass sie sagt, dann ist es halt nicht. Dann müssen wir irgendwie einen anderen Weg finden. Aber wir haben gesehen, als wenn wir diese Unterschiedlichkeit darlegen gegenseitig. Und es ist, die Wahrhaftigkeit ist uns wichtiger, als irgendwie ein Pseudo-Ergebnis zu erreichen, was nach außen harmonisch aussieht, dass wir uns letztlich viel näher kommen.
Also, dass die Ermutigung an alle, ehrlich miteinander zu sein, auch auf die Gefahr hin, dass es erstmal dann etwas ruckelt in der Beziehung. Ein Thema, das Sie eben noch angesprochen haben, was kurz gestreift wurde, was, glaube ich, aber auch sehr, sehr wichtig ist, ist eben, wenn Kinder da sind, vor allem, wenn sie frisch da sind. Jetzt ist es ja manchmal so, man hat geheiratet und dann kommt ziemlich bald das erste Kind und die Hochzeitsreise scheint ganz, ganz weit weg zu sein.
Ich habe neulich mit einem Mann gesprochen und der sagte, Frau Horn, Sie wissen ja gar nicht, wie wenig überbleibt von einer Ehefrau, wenn sie Mutter wird. Und ich muss sagen, dieser Satz, der geht mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Und ich glaube, eigentlich müssten den alle junge Paare hören. Einfach, dass es ein Stück weit natürlich auch normal ist, dass es ist die größte Umwälzung, glaube ich, die eine Frau erleben kann, wenn sie Mutter wird. Auf einmal so ganz auf dieses kleine Wesen ist so ganz angewiesen auf sie, eine unglaubliche Beziehung startet dann. Und dass dieses kleine Wesen natürlich zunächst mal im Mittelpunkt steht, aber dass wir dabei die Männer oft vielleicht außen vor lassen. Und mein Mann hat mich immer wieder nach der Geburt, ich habe ja 5 Kinder geboren, gefragt, sag mal, liebst du mich eigentlich gar nicht mehr? Und ich dachte, das gibt's doch wohl nicht. Jetzt habe ich gerade sein Kind auf die Welt gebracht. Ich habe 9 Monate Schwangerschaft gehabt. Und er sagt, ich liebe ihn nicht. Ich bin doch sogar noch so, dass ich ihm was koche oder das oder jenes. Und er sagt, ja, aber irgendwo kommt deine Liebe nicht mehr bei mir an. Also so, früher warst du ganz anders. Und ich habe den Eindruck, dieser kleine Mensch nimmt all meine Liebe, die ich vorher gehabt habe, in Anspruch. Und er sagte dann, weißt du, eigentlich möchte ich doch die Nummer 1 in deinem Leben bleiben. Und wenn ich jetzt überlege, wir haben 7 Kinder, wir haben ja noch 2 Kinder aufgenommen, das heißt, er wäre mittlerweile die Nummer 8. Wie schade für ihn. Und Kinder sind ja nur eine gewisse Zeit im Haus, ich sag mal maximal 20 Jahre. Und wenn wir aber Glück haben und das erleben dürfen, dann währt unsere Ehe 30, 40, 50 Jahre. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da auch immer wieder gucken, wie schaffen wir das, Ehepaar zu bleiben und Eltern zu werden? Und das war uns eine ganz große Hilfe, dass wir in dieser Familienarbeit gelernt haben, dass wir mindestens einen Abend in der Woche auch uns Zeit nehmen sollen, unsere romantische Liebe zu pflegen, Ehepaar zu sein, einen Babyschützer zu besorgen und zu sehen, dass wir eine Auszeit haben, auch aus diesem Elterndasein.
Das ist eine bewusste Entscheidung für die Ehe und da müssen sich die Frauen öfter daran erinnern. Das ist ein Punkt, wo die Frauen auf die Aufgabe haben zu denken. Ich muss mich daran erinnern, mein Mann ist derjenige, mit dem ich verheiratet bin, nicht die Kinder. Welche Aufgabe hat vor allem der Mann, wenn es darum geht, dass er, um sich in die Frau hineinzufühlen und sie nicht innerlich zu verlieren, worauf muss er besonders achten?
Ich denke, es ist wichtig, in der jungen Ehe, dass man der Frau zuhört genauso wie ich selbst das Bedürfnis habe, dass sie mir zuhört, dass ich ihr zuhöre. Das ist für viele Männer nicht selbstverständlich. Und wenn ich mich als jungen Mann in unserer jungen Ehe damals sah, habe ich mich mehr so gesehen als der, der wusste, wo es lang geht. Er hatte Lebensziele und die Frau war die Person, die ihn darin unterstützt hat. Und wir waren uns einig in einer ganzen Reihe von Lebenszielen. Und von daher gesehen, ich weiß, wo es lang geht, du folgst mir und du gehst mit mir. Und an der Stelle erlebe ich eigentlich im Moment zwei Tendenzen. Entweder gibt es das, was ich eben beschreibe, und dann muss ich lernen, zuzuhören und nicht zu sagen, ich weiß es, und alles als Problem der Frau darzustellen, hier ist die Lösung. Meine Frau sagt mir oft, hör mal, ich erzähle es dir, ich möchte, dass du mir einfach zuhörst. Die andere Situation, die ich bei vielen jungen Paaren im Moment erlebe, dass viele Männer gar nicht mehr so genau wissen, wo sie hinwollen und das relativ laufen lassen und dann oft auch ein Vakuum entsteht, wo viele Frauen sich wünschen und sagen, ich hätte aber gern, dass er eine Meinung hat. Ich muss ja nicht immer der gleichen Meinung sein wie er, aber ich möchte, dass er wirklich auch steht und irgendwo hingehen will und entschieden darin ist. Also für mich war es wichtig zu lernen, zuzuhören und nicht sofort ein Patentrezept dagegen zu setzen.
Und dann vielleicht auch das, was Ihre Frau vorhin angesprochen hat, ist, dass eben die Frau so als Ganze wahrzunehmen und sich zu sagen, also ein Vorspiel in der Sexualität ist nicht nur das, was auf der Ebene Sexualität stattfindet, sondern das Vorspiel fängt viel früher an, schon am Morgen vielleicht.
Also für mich war ganz entscheidend, diese Unterschiede als ein Stück gegeben und dass sie sein dürfen zu sehen. Also diese Tatsache, dass meine Frau aus der Ecke meiner Beurteilung, die ist komisch, ich komme nach Hause, ich will mit dir schlafen, wir haben uns so viele Tage nicht gesehen und die will einfach nur reden, was ist denn das für eine Frau, die liebt mich ja gar nicht richtig. Aus dieser Ecke rauszunehmen, zu sagen, sie darf so sein und das ist in Ordnung. Ein weiterer Unterschied, wo mir das auch so bewusst war, ist, ich habe erlebt, dass meine Frau mehr wie ein Kleiderschrank und ich mehr wie ein Schubladenschrank, bildlich gesprochen. Also wenn ich morgens aus dem Haus gehe und meine Frau mir vielleicht in der jungen Ehe gesagt hat, du, ich mache heute einen Schwangerschaftstest, es könnte sein das, dann war es möglich, dass ich abends nach Hause kam und sie sagte, oh, du hast ja gar nicht angerufen, willst du nicht wissen, was? Und ich sage, was ist denn? Wieso denn? Und sie sagte, ich habe doch gesagt, ich kaufe einen Schwangerschaftstest. Und ich dachte, oh nein. Und es war mir völlig weg, weil ich in dieser Schublade Beruf drin war und alles andere ausgeblendet habe. Und umgekehrt erlebt habe bei meiner Frau, dass sie wie ein Kleiderschrank ist, das heißt alle Fächer auf einmal sieht, was bis in die Sexualität hineinmünden konnte, also so eine Bemerkung, die einmal stattfand, war, was schenken wir eigentlich deiner Mutter zum Geburtstag? Und ich dachte, oh, wo sind wir denn gerade? Wir sind gerade zusammen im Schlafzimmer und wir sind zu zweit für uns und du denkst an die Geschenke für meine Mutter, das ist ja das Letzte. Und als wir diese Unterschiedlichkeit tiefer verstanden haben, ist vieles so viel leichter geworden, weil wir einfach drüber lachen konnten oder sagten, ja, ist mal wieder typisch, passt zu uns, aber diese Unterschiedlichkeit ergänzt sich, sie ist etwas Wertvolles.
Also die Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau spielt in die Sexualität ganz stark hinein und ist oft Quelle von Missverständnissen. Ich denke, an dieser Stelle können wir eine kleine Pause mit Musik machen und danach geht es dann weiter in der Sendung mit Ute und Thomas Horn, zwei unter einer Decke. Zwei unter einer Decke. Wir sprechen darüber mit Ute und Thomas Horn, die über das Thema auch ein Buch gemeinsam geschrieben haben, lange Jahre Praxis haben in der Paarberatung. Dr. Horn, als Sie frisch verheiratet waren, dann ist es ja oft bei Männern so, dass sie dann lange sich erst dann eben lange bemüht haben und dann genau, die Frau hat den ganz romantischen Mann mitbekommen, den, der sich um sie bemüht, der um sie kämpft und dann ist es oft so, dass bei der Frau die große Enttäuschung einsetzt, weil nach der Ehe hat man das Gefühl, der Eroberungsfeldzug ist vorbei und danach muss man nicht mehr kämpfen.
Ja, da sprechen Sie einen ganz wunden Punkt an. Ich glaube, dass dieser Punkt sehr, sehr oft stattfindet. Und das war auch einer der Punkte, der bei uns doch ein Stück Krisenkraft auftauchte, dass ich irgendwann meiner Frau gesagt habe, weißt du, in diesem Bedürfnis öfter mit ihr zu schlafen, das scheint jetzt vom Thema wegzuführen, aber aus meiner Sicht ist es recht entscheidend. Ich ihr gesagt habe, weißt du, irgendwie fühle ich mich manchmal wie ein Bettler. Ich möchte und ich habe dich erobert und es gibt in mir eine Haltung, du sagst, du bist meine Frau, wir gehen gemeinsam durchs Leben, du bist mein Partner auf gleicher Höhe, Augenhöhe, alles gleich. Und etwas anderes in mir sagt, sie gehört mir, ich habe sie erobert, ich habe um sie gekämpft, ich habe gerungen und sie gehört mir. Und ich weiß noch, damals guckte meine Frau mich an und sagte, von welchem Stern bist du denn? Oder zumindest waren diese Gedanken irgendwie auch mit dabei. Und ich habe ihr gesagt, ich sage dir das, um dir einfach auch wahrhaftig die Gedanken zu sagen, die auch in meinem Herzen sind. Und das war ein ganz wesentlicher Punkt in unserer jungen Ehe, wo einfach diese Unterschiede aufgebrochen sind.
Also ich muss sagen, das hat mich sehr getroffen, als mein Mann sagte, ich habe den Eindruck, ich bin immer hier wie ein Bettler. Am Montag denke ich, ach, vielleicht klappt es heute und ich bemühe mich und decke vielleicht sogar den Tisch ab und versuche, dir was Liebes zu sagen. Und dann sage ich abends, wie sieht's aus, können wir miteinander schlafen? Und du nur sagst, ach, ich bin viel zu müde, das kann doch nicht sein. Und dann denke ich am Dienstag, vielleicht klappt es da, ich mache einen neuen Anlauf und dann ist wieder irgendwas anders. Und weißt du, ich habe gar keine Lust mehr, mich immer wieder darauf zu freuen, mich immer wieder darauf einzustellen und immer wieder eine Abfuhr zu kriegen. Und du verstehst irgendwie mein Mannsein gar nicht und ich empfinde, dass du es mir ganz schwer machst und dass ich halt wie ein Bettler bin. Und ich muss sagen, seine traurigen Augen dabei, die habe ich lange nicht vergessen und habe gedacht, das will ich nicht. Genau wie er auch einmal nach Hause kam und sagte, weißt du, ich habe Angst vor dir nach Hause zu kommen. Ich sage, wieso das denn? Ja, sagt er, ich bin noch nicht ganz zur Tür rein und du hast 1000 Aufgaben für mich. Ich darf gar nicht erstmal ankommen, erstmal durchatmen. Immerhin habe ich den ganzen Tag jetzt hier gearbeitet. Gut, du hast es auch nicht leicht gehabt mit den vielen kleinen Kindern. Aber wenn du gleich kommst, jetzt machst du das und jetzt machst du das und jetzt machst du das, dann habe ich Angst, nach Hause zu kommen. Und das war auch so ein Punkt. Und der andere Punkt war halt, wie er sagte, ich bin im Bereich der Sexualität wie ein Bettler. Und dann haben wir uns halt hingesetzt und haben miteinander gesprochen und haben gesagt, okay, dann lass doch mal überlegen, wie oft möchtest du denn mit mir schlafen? Und es ist wirklich erstaunlich. Man ist teilweise schon 5 oder 10 oder 15 Jahre zusammen oder verheiratet und man spricht einfach über diese wesentlichen Dinge gar nicht. Man weiß gar nicht, was der andere wirklich braucht und was ihm wirklich gefällt und was er an Gedanken dazu hat. Und dann konnten wir halt sagen, was weiß ich, dass ich gesagt habe, ja, also mir würde einmal in der Woche schon reichen. Und er sagte, nee, also 2 bis 3 Mal wäre aber bestimmt das, was ich mir wünschen würde. Und ja, und wie können wir das denn machen, dass du nicht immer jeden Tag nur hoffst und so? Wie sieht das aus? Könnte man vielleicht einen Tag in der Woche festlegen, worauf man sich freuen kann? Dann kannst du dich darauf einstellen und vielleicht an dem Tag dich nicht total auspowern und nicht so müde sein und ich kann mich darauf einstellen und muss nicht jeden Abend denken, oh Mann, heute wieder ein Tag, wo wir es nicht gemacht haben. Manche schütteln vielleicht jetzt den Kopf und sagen, Sexualität kann man doch nicht planen. Also entweder hat man die Gefühle oder man hat sie nicht. Aber wir haben erlebt, dadurch, dass wir uns darauf einstellen konnten und halt vorher dann eine schöne Zeit gehabt haben mit vielleicht zusammen sprechen oder was spielen oder was Schönes zu essen kochen, war das für mich eine schönere Zeit und er wusste, ja, also an dem Abend, mit natürlich gibt es auch immer wieder Ausnahmen, aber eigentlich in einer relativ großen Regelmäßigkeit haben wir dann miteinander geschlafen. Und diesen Rat möchten wir gerne an andere Paare auch weitergeben.
Also keine Angst davor, diese Momente des Zusammenseins auch zu planen.
Ja.
Schlicht und einfach, wenn man merkt, dass da das ansonsten einfach im Alltag immer wieder untergeht. Das ist ja oft so, dass der Alltag dann ruft, dann gibt's wieder ein Telefon, das klingelt und dann ist eine Freundin dran, die Kummer hat und dann sitzt man wieder fest und so weiter und so fort. Dass die Kinder wachen plötzlich auf und der Alltag ist ja oft das, wo dann die Zweisamkeit untergeht.
Wir haben ganz oft so romantisch verklärte Vorstellungen, dass beide zum gleichen Zeitpunkt ohne irgendwelche Sorgen im Hinterkopf möchten und nur Zeit dafür haben und kein Kind stört und es passt immer genau am gleichen Tag und die Realität ist einfach anders. Die Realität bedeutet, dass wir uns in unterschiedlichen Phasen empfinden, unterschiedliche Herausforderungen haben und das dann eben ganz oft nicht so passt. Und der Punkt, den ich für mich erlebt habe, ist, dass ich hatte zum Teil dann einfach auch keine Lust mehr zu fragen, weil ich keine, wie ich empfand, Abfuhr erhalten wollte. Ich wollte nicht fragen und wieder ein Nein hören. Und das ist ganz interessant, dass für viele Männer es schwer ist, etwas zu fragen, wo sie die Möglichkeit des Neins wie eine persönliche Niederlage empfinden. Und wir haben im Freundeskreis ein Ehepaar, die haben zwei Störche, die entweder mit den Köpfen zueinander stehen oder mit den Köpfen auseinander stehen. Normalerweise stehen sie auseinander, aber wenn einer von beiden mit dem anderen sexuell schlafen will, möchte, ist es dann so, dass er den Storch so stellt oder beide, dass sie zueinander gucken, sodass der andere Partner dann sehen kann, oh, der andere wünscht sich etwas. Das ist der Punkt, ohne Sprache etwas auszudrücken und damit wird die Niederlage leichter. Und das war so ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir gefunden haben, da miteinander zu sprechen. Der andere Punkt in dieser Planbarkeit war für mich ein ganz tiefes Erlebnis, zu erleben, dass es Tage gab, da haben wir gesagt, an dem Tag werden wir miteinander schlafen. Und an dem Tag war meine Frau sehr müde und eigentlich kaputt. Und ich habe dann gesagt, du, ich sehe, wie es dir geht. Wir müssen das dann nicht. Also ich fing langsam an, von dieser einen Extrem der Wippe runterzugehen und loszulassen. Und ich manchmal erlebt habe, dass sie sagt, nein, gib mir noch eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, wir werden noch miteinander schlafen. Ich möchte es auch. Ich bin im Moment müde, aber gib mir noch eine gewisse Zeit. Und an der Stelle, muss ich sagen, hat einfach die Hingabe meiner Frau an mich etwas in mir angerührt. Und ich glaube, es gibt einen ganz starken Motor für Männer, der sie zu ihrer Frau zieht, wenn eine Frau ihm zeigt, ich möchte dir aus Liebe zu dir mich hingeben, mich an dich verschenken. Und das hat jedenfalls bei uns eine ganz enorme Auswirkung gehabt, die dazu führt, dass wir so diese Pole verlassen haben.
Wie ist das denn, da wäre jetzt noch meine Frage an Sie, Frau Horn, wenn Sie jetzt gehört haben, dass das Bedürfnis Ihres Mannes, mit Ihnen zu schlafen, viel häufiger war, als das bei Ihnen der Fall war, hat das bei Ihnen auch ein gewisses Gefühl von Druck ausgelöst? Er sagt, ich muss eigentlich mehr, weil ansonsten findet er keinen Frieden?
Ja, das war auf jeden Fall so. Das, was mir dann geholfen hat, wir haben dann also auch mal ein Seminar über Sexualität gehört und da hat eine Frau gesagt, dass eine Frau mehr Freude an der Sexualität bekommt, wenn sie eine gewisse Regelmäßigkeit hat. Und das habe ich bei mir auch erlebt und da habe ich gedacht, das probiere ich aus. Ich bin eigentlich immer ein Mensch gewesen, der sehr gerne Ratschläge gehört hat von Menschen, die schon ein Stück mehr Weg hatten. Und das hat mich sehr angesprochen und ich durfte dann selber auch erleben, dass wenn wir eine gewisse Regelmäßigkeit hatten, also ein bis zweimal in der Woche, dass ich mehr Freude an der Sexualität hatte.
Das heißt, das hat dann so ein wenig diesen Druck weggenommen, dass Sie dann eben selber die Freude empfunden haben. Ja, ich denke, wir können noch mal ganz kurz Musik hören und dann schauen wir mal, was es geben könnte, was uns innerlich blockiert, wenn es um Sexualität geht. Also das eine, was Sie uns sehr geraten haben, ist miteinander zu reden und die einfach die eigenen Bedürfnisse auszusprechen, die des anderen wahrzunehmen, gemeinsam nach auch durchaus kreativen Lösungen zu suchen, keine Angst vor der Planung zu haben. Aber es gibt ja dennoch manchmal so innere Blockaden, die wir empfinden und da können wir gleich nach der Musik hören, was für Blockaden das sein könnten. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe-Sendung. Es geht um das Thema Zwei unter einer Decke, das Geheimnis erfüllter Sexualität. Und unsere Gäste in dieser Sendung sind Ute und Thomas Horn, die ein gleichnamiges Buch geschrieben haben, in dem sie ihre persönlichen Erfahrungen und die Erfahrungen aus der Paarberatung zusammengefasst haben. Sie haben uns vorhin beschrieben, vor der Musik, wie sie selber eben gemerkt haben, bei uns stimmt etwas nicht. Das Thema Sexualität, da gibt es schwierige Punkte, da müssen wir irgendwie ran und wie sie Wege gefunden haben, über das Thema als Paar zu kommunizieren. Zum Beispiel die Frage, wenn die Kinder dürfen nicht immer im Weg sein oder ich fühle mich unter Druck, wie können wir das lösen, dass dieser Druck nicht mehr so da ist? Genau das haben Sie eben beschrieben. Jetzt schauen wir auf die Blockaden, die es geben kann beim Thema Sexualität, nämlich Es ist ja so, dass wir als Menschen vielleicht auch manches aus der Vergangenheit schon mitschleppen, wenn wir in eine Beziehung hineingehen. Vielleicht auch Bilder aus unserer Herkunftsfamilie, unseren Eltern, von unseren Eltern her oder eben andere Blockaden.
Ja, also es gibt Blockaden. Einmal, dass ich zum Beispiel ein zu großes Arbeitspensum habe. Wenn ich also ständig 10-12 Stunden am Tag arbeite, dann bin ich einfach müde und erschöpft und dann ist es halt auch oft schwer und man hat keine Freude mehr an der Sexualität. Oder die speziellen Phasen im Laufe einer Ehe, ne? Die Kleinstkindsphase haben wir ja schon angesprochen. Wenn man den ganzen Tag so sich um einen Säugling kümmert, dann ist man oft auch müde und ausgelaugt und hat vielleicht nicht so viel Freude an der Sexualität, zumindest als Frau. Die nächste Phase, die wieder auch schwierig sein kann, ist die Teenagerzeit. Wenn die Teenager mal nämlich nicht ins Bett gehen wollen oder man muss sie abends noch von einer Veranstaltung abholen, und man denkt, oh Mann, wann gehen die denn ins Bett? Auf der anderen Seite möchte man aber auch nicht, dass die Teenager etwas mitbekommen. Das können alles so Blockaden sein, die man vielleicht selber gar nicht unbedingt so benennen würde. Aber wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, dann kann das schon sein. Oder bestimmte Krisen auch. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, als ich sehr schwer krank war mit einer Herzmuskelentzündung und danach immer wieder Herzrhythmusstörungen hatten, habe ich zu Thomas oft gesagt, Thomas, Sexualität ist mir zu anstrengend. Ich habe den Eindruck, ich packe das überhaupt nicht. Es ist wie das Ersteigen eines Berges und ich weiß gar nicht, wie ich da hochkommen soll. Und Thomas hat das überhaupt nicht verstanden. Er sagt, wie, Sexualität ist doch nicht anstrengend. Sexualität ist doch eher wie das Nachhausekommen in den Hafen. Das ist doch einfach nur Entspannung und schön. Und nach dem Stress ist es doch das Beste, was man haben kann, Sexualität. Und ich sage, nee, für mich ist Sexualität anstrengend. Oder auch als mein Vater gestorben ist, habe ich zu meinem Mann gesagt, du Thomas, ich kann jetzt nicht mit dir schlafen, ich möchte jetzt die Zeit haben, um zu trauern. Aber auch da sieht man sehr schön, wie unterschiedlich das ist. Ich habe also auch schon Paare kennengelernt, wo das genau umgekehrt war, die gesagt haben, boah, gerade in der Zeit der Trauer habe ich meinen Mann gebeten, mit mir zu schlafen, um mich zu trösten in dieser Nähe, die ich brauchte. Und ich guckte sie an und sag, ach, so kann man auch damit umgehen. Und der Mann hat nämlich zu ihr gesagt, ich hätte niemals, hätte ich in dieser Zeit der Trauer gefragt, ob du mit mir schlafen willst. Und sie sagte, aber ich habe das so gebraucht. Und ich habe ihm das dann gesagt, ich habe dann ihn darum gebeten. Und das fand ich auch eine ganz spannende Erfahrung. Arbeitslosigkeit kann zum Beispiel auch eine Krise sein, weil die Arbeitslosigkeit ja ganz viel mit meinem Selbstwertgefühl macht. Und dann kann ich fast wie in eine Depression hineinfallen und dann habe ich auch keine Freude an der Sexualität. Vielleicht das Thema Selbstannahme, wenn wir das nochmal beleuchten. Ein Unterschied in der Sexualität von Mann und Frau ist auch oft diese Frage Licht an, Licht aus. Der Mann wird ja visuell erregt durch das, was er sieht, sehr stark. Also wenn die Frau einen Bademantel anhat oder ein Bikini oder so, dann ist er sehr schnell erregt. Und die Frau, habe ich beobachtet, sagt oft, ach nee, lass es uns lieber im Dunkeln machen. Und wenn man dann aber nachfragt, ist es oft so, dass die Frau selber mit ihrem Aussehen Probleme hat. Sie findet sich nicht schön, wenn sie sich im Spiegel anguckt. Entweder ist sie zu dick oder sie ist zu dünn. Jedenfalls so, dass sie sagt, nee, also ich möchte das einfach nicht, dass das im Hellen alles so zu sehen ist. Von daher ist Selbstannahme eine ganz wichtige Sache. Kann ich mich lieben? Mag ich mich? Bin ich zufrieden mit mir? Und das hat große Auswirkungen auch im Bereich der Sexualität.
Wie sieht das mit vorehelichen Beziehungen aus?
Ja, mit vorehelichen Beziehungen, die können natürlich massiv eine Ehe beeinflussen, weil ich habe eine bestimmte Prägung mitbekommen. Und besonders, wenn die Erfahrungen auch schöne Erfahrungen waren, in einer anderen Beziehung ist es so, dass ich vergleiche und wenn ich dann Probleme habe in der Sexualität, sage ich, aber mit dem war es doch so einfach, wieso klappt das denn jetzt nicht? Ich verstehe das nicht und der andere merkt das aber und sagt, ich will nicht verglichen werden und ich bin die andere nicht die Person nicht. Und ich habe immer wieder Gespräche oder auch im E-Mail-Kontakt bin ich mit Paaren, wo die sagen, warum haben wir das gemacht? Warum haben wir uns nicht aufgehoben für die Ehe? Denn dann hätten wir jetzt diese Vergleiche nicht. Und ich meine, das ist was, woran man vielleicht nicht denkt, dass selbst schöne Erfahrungen im Bereich der Sexualität, die ich mit anderen Partnern als meinem Ehepartner gemacht habe, meine eheliche Sexualität negativ beeinflussen kann. Umso mehr natürlich, wenn ich verletzt worden bin in anderen Beziehungen, dann verschließe ich mich. Und das ist ein ganz schwieriger Bereich. Und über den kann ich natürlich auch nicht so gut mit meinem Ehepartner sprechen, weil es ja nicht seine Sexualität ist. Und da haben wir also sehr tief verstanden, warum Gott in seinem Wort sagt, dass er die Sexualität in die Ehe hineingelegt hat und dass das etwas ganz Kostbares ist. Eine Liebe, die nur wir beide miteinander ausüben als Ehepartner und die nicht schon belastet ist durch andere Beziehungen.
Wichtig zu unterscheiden zwischen unterschiedlichen Krisen. Das, was meine Frau jetzt gerade angesprochen hat, kann massiv mit Schuld behaftet sein, dass da tatsächlich ein eigenes Versagen ist und es ist wichtig ist, dass wir das auch voreinander bekennen und auch vor Gott bekennen und um Vergebung bitten und um Heilung in diesem Bereich. Denn ansonsten wird es uns ein Band zurückziehen und festhalten und wir kommen nicht wirklich in eine Freiheit hinein. Es kann auch sein, dass wir anderen Personen gegenüber Vergebung aussprechen müssen, die schuldig an uns geworden sind. Und es kann sein, dass da ein längerer Prozess beginnen muss, Heilung darin zu erleben. Das Beispiel, was meine Frau erzählt hat, wie Arbeitslosigkeit oder Trauer, sind oft zeitlich begrenzte Phasen, die anders bearbeitet werden, denke ich. Und ich kann nur sagen, für mich war das gar nicht so schwer, meine Frau an der Stelle loszulassen, zum Beispiel, als ihr Vater starb. Weil ich in dieser Zeit vorher schon erlebt habe, diese gegenseitige Hingabe, dieses wirklich aufeinander zugehen, durch die Gespräche, die wir miteinander hatten, durch diesen festen Abend in der Woche, hatte ich einfach erlebt, wo ihr Herz war. Und dann war es nicht schwer zu sagen, jetzt in dieser Zeit, du kannst jetzt nicht und ich kann es loslassen. In der Phase davor, in der ganz jungen Ehe, wäre es mir sehr schwer gefallen, weil ich das Gefühl hatte, sie will immer nicht. Und jetzt hat sie den nächsten Grund und sie will schon wieder nicht. Sie will eigentlich nie und sie findet immer neue Gründe. Deswegen ist es wichtig, dass wir da das wirklich ein Stück auch auseinandersetzen können und ein Stück gegenseitig auch verstehen können, was da abläuft, was sich abspielt zwischen uns.
Frau Horn, Sie haben eben angesprochen auch, das Wort Gottes sagt uns, die Sexualität gehört in die Ehe hinein. Jetzt gibt es ja sehr viele Paare, die sagen, wir wollen eigentlich zusammenbleiben. Irgendwie ist es eine Frage der Zeit. Irgendwann heiraten wir und dann gehört die Sexualität schon selbstverständlich mit dazu. Ich meine mal, abgesehen davon, dass man sich auch irren kann und dann hinterher dann vielleicht doch nicht heiratet und dann eben, dass eine Beziehung zu einem anderen Menschen war, könnte das sonst noch auch problematisch sein, selbst wenn das Paar dann hinterher zusammenbleibt?
Gut, die Frage ist halt, welche Konsequenzen das auch hätte. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass man, dass dann ein Kind entsteht. Und das ist manchmal auch nicht so einfach, dann zu sagen, okay, jetzt haben wir schon ein Kind. Oder ich habe ein Paar begleitet, sie wurde schwanger in der Zeit, wo sie noch praktisch sich gefreut haben auf ihre Ehe. Und dann hat sie eine Fehlgeburt gehabt. Und das sind einfach massive Belastungen, die zwei dann schon tragen mussten. Und ich dachte, wie schade, dass sie nicht gewartet haben bis wirklich zur Ehe. Oder jetzt habe ich auch wieder ein Paar begleitet, die auch nicht warten wollten bis zur Ehe. Und jetzt, 3 Wochen vor der Hochzeit, ist diese Beziehung auseinandergegangen. Und dann sagte mir die Frau, warum bin ich so weit gegangen? Jetzt bin ich geprägt. Eigentlich war mir ganz klar, das will ich nur meinem Ehepartner geben. Und warum habe ich das jetzt gemacht? Jetzt bin ich an diesen Menschen gebunden, weil die Bibel spricht davon, die zwei werden ein Fleisch werden. Sie werden aneinander gebunden sein. Und es ist nicht so einfach, von diesen Menschen wieder loszukommen, an denen man sich sexuell gebunden hat.
Das Kind, das unerwartet kam, das haben Sie eben angesprochen. Das bringt mich auf das nächste Thema. Ich denke gerade bei Paaren, wo die eben auch die kirchliche Lehre ernst nehmen und die auch immer wieder auch gesagt hat, die Fruchtbarkeit soll man nicht ganz, ganz ausschließen, bei der Sexualität auch in einer Ehe nicht. Das heißt nicht, dass man auch nicht die natürliche Familienplanung anwenden kann und dann eben auch gewisse Abstände zwischen die Kinder legt und dass Sexualität nur mit Blick auf die Fruchtbarkeit von Gott gewollt ist nach der Lehre der Kirche, aber dennoch, dass so ein kleines Fenster der Offenheit bleiben soll. Und bei manchen könnte es vielleicht auch sein, ich habe jetzt einfach Angst, noch ein Kind zu kriegen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich schaffe das nicht. Das ist sicher auch etwas, worüber man sprechen muss, vielleicht auch noch mit jemand Drittes, nicht wahr?
Ja, ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist ein Punkt, wo ganz viele Verletzungen bestehen, weil häufig nicht wirklich wahrhaftig an dieser Stelle miteinander umgegangen wird. Es ist auch ein Bereich, der inzwischen teilweise von den Männern losgelassen wird, wo sie sagen, die Frauen werden alleine dadurch gehen, diesen Weg. Und ich erlebe in hohem Maß, dass es ein Bereich ist, der in eine völlige Planbarkeit weggerutscht ist. Dass man sagt, wir wollen zwei Kinder haben, das ist unsere Traumfamilie und das ist jetzt abgeschlossen und eigentlich keine Offenheit ist, dass aus dieser Beziehung Leben und Leben und Leben hervorkommen kann. Und wir erleben ganz oft, dass zum Beispiel Kinder, die dann plötzlich noch unerwartet kommen, im Alter eine ganz große Stütze dann für eine Familie sind und dass man plötzlich sieht, dass unsere Planbarkeit das Leben sehr, sehr einschränken kann. Also grundsätzlich kann ich nur allen Ehepaaren empfehlen, dass sie diesen Bereich nicht völlig festschreiben, sondern mit ehrlichem Herzen voreinander ihre Standpunkte darlegen, aber letztlich in diese Gemeinschaft, in diese Familie auch eine Offenheit hineinlegen, sagen, wir können nicht entscheiden, wie die nächsten Tage sind, wie die nächsten Jahre sind. Und wir können letztlich auch nicht an der Kinderzahl entscheiden, ob das Leben damit gelungen oder nicht gelungen ist. Und ich wünsche eigentlich allen, dass sie eher an den Punkt kommen, dass Gott ein Stück auch diese Kinderzahl mitbestimmen darf.
Das heißt, das ist genau das, was diese grundsätzliche Offenheit meint, auch wenn in konkreten Situationen entschieden werden darf von dem Paar. Auch jetzt im Moment geht es für uns aus diesem oder jenem Grund nicht, aber eben die Offenheit auch nochmal überprüfen zu lassen, vielleicht noch mit einem Seelsorger. Das ist sicher auch ein guter Ratschlag dazu, passt vielleicht aber auch noch ein Gedanke, den ich von einer Bekannten mitbekommen habe, die gesagt hat, immer dann, wenn wir wirklich offen waren fürs Leben, also wenn es um die sexuelle Freude geht, dann würde ich am liebsten ein Kind nach dem anderen kriegen. Nämlich wenn diese Offenheit bei uns da ist, dann ist es für mich auch auf sexueller Ebene mit meinem Partner eigentlich am schönsten mit meinem Mann.
Also ich fand das auch immer am spannendsten, wenn wir sagten, jetzt kann ein Kind entstehen, wir sind offen dafür. Das war eine ganz andere Spannung, eine ganz andere Vorfreude.
Kommen wir vielleicht noch zu einem Punkt. Also wir haben eben von Ihnen eben ausführlich gehört, wie wichtig es ist, dass man sich die Zeiten füreinander nimmt, dass man auf die gegenseitigen Bedürfnisse eingeht, dass man aufeinander hört und versucht eben den Ehemann, die Ehefrau so zu lieben, auch mit ihren Bedürfnissen, dass man ihnen wirklich auch das schenkt, was der andere im tiefsten braucht. Auch das ist ja in der Bibel vorgeschrieben. Der heilige Paulus sagt ja auch zu den Frauen, wahrscheinlich wusste auch schon Paulus, scheint gewusst zu haben, dass es oft die Frauen sind, die das Problem sind. Er sagte ihnen, entzieht euch euren Männern nicht. Aber sie haben auch als Ehepaar mal eine Zeit gehabt, da haben sie auch mal ausprobiert oder für sich gespürt, jetzt verzichten wir mal eine Zeit. Vielleicht erzählen Sie uns auch noch mal von dieser Erfahrung.
Ja, es gab eine Zeit, in der wir in unserer Beziehung zu Gott viel näher gekommen sind, als wir das vorher so empfunden haben. Und in dieser Zeit haben wir dann für uns gesehen, wir in vielen Bibelstellen gesehen haben, dass Gott die Sexualität in die Ehe hineingenommen hat. Und wir mussten jetzt sagen, dass unsere Sexualität früher begonnen hatte. Wir kannten das nicht. Wir hatten auch nicht diese intensive Beziehung zu Gott vorher. Und für uns war eine ganz konkrete Frage, wie würde das dann aussehen oder was wäre dann gewesen? Und das war also gerade auch für mich eine ganz wichtige Frage. Gott, wenn du dir es vorstellst, dass du es in die Ehe geschaffen hast, bei uns aber nicht so gelaufen ist, was bedeutet das dann? Und wir haben uns dann sehr mit dem Bibelvers zur Sexualität auseinandergesetzt. Und ich hatte eines Tages das Empfinden, dass Gott in meine Gedanken hineinsprach und hat gesagt, wärst du bereit, deine Sexualität niederzulegen? Und mich hat das so ein Stück wie ein Blitz getroffen, weil ich das als sehr konkret empfunden habe. Und ich habe das ein paar Tage für mich behalten und habe dann meiner Frau gesagt, du, ich habe den Eindruck, als ob wir wirklich die Anfrage bekommen, unsere Sexualität niederzulegen. Und mir war bewusst, dass das ein Schritt ist, den wir nur beide gehen könnten. Und von daher war für mich ganz klar, wir könnten diesen Schritt auch nur dann tun, wenn wir beide sagen, wir wollen auf eine gewisse Zeit dieses niederlegen. Und habe das mit meiner Frau besprochen und sie sagte, ja, ich kann mir das auch vorstellen. Und dann haben wir, ich habe mich damals niedergekniet und habe gesagt, Gott, ich gebe dir jetzt diese Sexualität. Ich möchte, dass du sie reinigst in deinem Sinn und dass du mit uns durch einen Weg gehst, wie du es dir vorstellst. Und danach folgte eine Zeit, und diese Zeit war nicht nur ein paar Wochen, sondern die ging über einige Monate, die für mich eine ganz tiefe Entwicklung bedeutete. Weil ich plötzlich merkte, dass ich von meinem Willen entschieden hatte, nicht mehr mit meiner Frau zu schlafen und sie trotzdem so zu lieben, wie sie war. Und abends neben ihr im Bett zu liegen, und ich wusste, ich hätte jederzeit mit ihr schlafen können, von meinem körperlichen Zustand her, aber ich habe es nicht getan, weil ich mich dazu entschieden habe, es nicht zu tun. Und es kam eine ganz große Festigkeit in mich hinein, weil ich gemerkt habe, ich kann Herr über meine Sexualität sein und nicht sie beherrscht mich als Mann. Und ganz oft lesen wir in vielen Ratschlägen sozusagen, das ist ein Trieb, der muss so und so ausgelebt werden, das ist, muss Raum gegeben werden. Und ich habe plötzlich erlebt, nein, ich kann mit einer Willensentscheidung darüber stehen. Und ich habe gemerkt, wie mein Inneres eigentlich verändert wurde, wie ich einfach immer eine größere Festigkeit bekommen habe, mich auch zu entscheiden, mich nicht von allen möglichen sexuell geprägten Reklamen, die man ja überall an Litfaßsäulen im Fernsehen, in Zeitschriften sieht, beeinflussen zu lassen, weil ich merkte, wenn ich das so leben will, nicht mit meiner Frau zu schlafen, dann muss ich an der Stelle auch verhindern, dass ich an allen möglichen anderen Stellen sozusagen erregt und animiert werde. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass die Liebe zu meiner Frau nicht abgenommen hat. Im Gegenteil, es war mir etwas Besonderes zu sagen, ich stehe zu dir, ich liebe dich, ohne jetzt mit dir zu schlafen.
Und wie war das für Sie, Frau Horn?
Ja, zunächst war ich ja noch in der Phase, dass er um mich geworben hat und ich ihn auch oft abgelehnt habe. Und von daher habe ich gedacht, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass wir eine Zeit enthaltsam leben. Und bin da sehr freudig reingegangen und habe aber dann gemerkt, dass ich nach 2-3 Wochen auf einmal was vermisst und dachte, boah, du hast ja sexuelle Gefühle. Also es ist ja gar nicht so, dass du gar keine hast. Und das war für mich komplett neu, weil ich vorher immer so gedacht habe, ja, wir schlafen zweimal die Woche miteinander und ich komme gar nicht in dieses Bedürfnis hinein, was er immer wieder erlebt hat. Das war für mich zum einen sehr interessant, das wieder neu zu entdecken. Und das Zweite, was ich gemerkt habe, dass ich gesagt habe, boah, ich bin wertvoll als Frau, auch wenn mein Mann mich mit mir schläft. Und das fand ich eine ganz tolle Erfahrung. Und ich habe gedacht, ja, also das gibt mir eine ganz große Sicherheit in unserer Ehe, dass was immer passiert, wenn einer von uns krank werden sollte und wir nicht mehr miteinander schlafen können, dass es für ihn kein Grund wäre, aus dieser Ehe auszusteigen, sondern dass er jetzt praktisch mir seine Liebe auf eine ganz andere Art und Weise bewiesen hat. Und wir haben dann im ganzen 8 Monate nicht miteinander geschlafen. Und wir waren auf einem großen christlichen Kongress und haben dann erleben dürfen, dass Gott nochmal übernatürlich zu uns gesprochen hat. Und zwar ist eine Frau ans Mikrofon gegangen und hat gesagt, sie hätte von Gott einen Impuls, den sie gerne weitergeben möchte. Und sie hat dann gesagt, hier im Raum, also es waren viele, viele Menschen, hier ist ein Ehepaar und Gott hat eine Botschaft für euch. Ihr habt ihm eure Sexualität gegeben und er sagt euch, sie ist gereinigt und geheiligt. Und damit ihr wisst, dass ihr gemeint seid, die Frau besitzt ein schwarzes T-Shirt mit 2 Knöpfen. Und wir saßen da und dachten, gibt es noch andere Menschen, die sowas taten in diesem Raum oder könnten wir das sein? Und wir sind am Ende des Gottesdienstes zu dieser Person gegangen und haben gesagt, könnte das sein, dass Sie uns meinen? Und sie guckt uns an und sagt, ja, ich glaube, ihr seid das. Und natürlich hatte ich dieses schwarze T-Shirt nicht an. Ich hatte es auch nicht mit, aber ich bin dann nach Hause gefahren und ich habe wirklich ein schwarzes T-Shirt mit zwei Knöpfen. Normalerweise haben T-Shirts drei Knöpfe, aber es war wirklich ein T-Shirt mit zwei Knöpfen. Und danach haben wir wieder miteinander geschlafen und wir haben dann so für uns gedacht, wir haben unsere Verlobungszeit nachgeholt. Die Verlobungszeit ist eigentlich der Sinn, ich habe meinem Mann schon die Ehe versprochen, aber bis zum Vollzug der Ehe warte ich noch, bevor ich die Sexualität wirklich ausübe. Und diese Zeit haben wir jetzt nachgeholt. Und ich glaube, dass das eine ganz große Festigkeit in einer Beziehung gibt hinein, wenn man miteinander diese Enthaltsamkeit ausgeübt hat. Und in diesen 8 Monaten, da kommt es wieder auf diesen Text, den Sie eben schon zitiert haben, entziehe sich nicht eins den anderen. Warum? Um Ruhe zu haben zum Gebet. Und wir haben halt in dieser Zeit sehr viel gebetet, haben auch Buße getan darüber, dass wir halt nicht gewartet haben mit dem Ausüben der Sexualität. Und wir haben ganz, ganz viele Bibelstellen gelesen, alles, was es über Unzucht gibt, über Sexualität, und hatten hinterher auch eine Festigkeit, dass wir sagen, doch, also wenn ich den ganzen roten Faden im Alten und im Neuen Testament lese, dann bin ich mir heute mehr denn je sicher, dass Gott die Sexualität in die Ehe hineingelegt hat, als Kleidung für uns, weil er wusste, dass Ehe nicht so leicht zu leben ist. Und es ist eine Möglichkeit, uns immer wieder neu zu beschenken, wenn wir wirklich dieses Geschenk, was er uns gibt, auch auspackt. Und dazu diente halt auch, sich bewusst zu machen, welche Unterschiede gibt es. Und nicht zu sagen, du bist falsch und ich bin richtig, sondern wir wollen uns gegenseitig auch in dem Bereich kennenlernen. Wir wollen uns achten und ehren und lieben. Und ja, wie Paulus sagt, du gehörst mir und ich gehöre dir. Und in dem gegenseitigen Versprechen haben wir angefangen, uns gegenseitig hinzugeben und gesagt, wenn einer von uns das Bedürfnis hat, dann wollen wir gucken, dass wir das auch ausüben miteinander.
Sicher auch dann ja?
Eine ganz wesentliche Reifungszeit, gerade auch in meiner männlichen Sexualität, dieses wirklich bewusst zu erleben, ich kann darüber herrschen. Und dieses Herrschen führt mich dann nicht in eine Abhängigkeit, sondern es führt mich in eine Freiheit. Und ich kann nur jedem Mann wünschen, in diese Dimension hineinzukommen, weil in dieser Freiheit dann das Ausleben der Sexualität viel schöner ist, weil ich es in der Hand habe, nicht es mich in der Hand hat.
Ich meine, ein Thema, das da oft auch reinspielt, auch wieder bei Männern häufiger noch als bei Frauen, ist das Thema Selbstbefriedigung. Nicht, wenn man merkt, die Frau steht nicht so zur Verfügung, wie ich glaube, es zu brauchen unbedingt, dann bleibt noch das als Mittel zum Zweck übrig sozusagen.
Ja, wir glauben, dass Selbstbefriedigung nicht der Plan A Gottes ist. Und er hat die Sexualität für ein Du geschaffen, dass wir aufeinander zugehen und nicht für uns selber. Und das, was wir immer wieder beobachten, ist, dass Selbstbefriedigung schnell zu einer Sucht wird. Man fängt vielleicht nur an, einmal im Monat, dann einmal in der Woche, dann einmal am Tag. Man kommt nicht mehr los. Und es beschäftigt uns sehr stark in unseren Gedanken. Es geht ganz oft mit Fantasien einher. Ich stelle mir irgendeine Frau vor oder was eine ganz große Gefahr im Bereich der Sexualität ist, die Pornografie, wo ich immer wieder auch Anrufe bekomme von Frauen, die sagen, boah, ich habe meinen Mann erwischt oder das ist für mich wie Ehebruch, wenn er in die Pornografie hineingeht. Und das ist oft kombiniert mit Selbstbefriedigung. Und von daher raten wir allen verheirateten Menschen zu sagen, versucht das in den Griff zu kriegen und letztendlich beraubt ihr eure Ehe ein Stück, weil ihr werbt nicht mehr um den anderen, sondern ihr sagt, gut, wenn du es nicht machst, dann mache ich es mir halt selber.
Also diese, ja, kurz, ne?
Ja, es ist ein schwieriges Kapitel insofern, dass ich denke, dass gerade die Selbstbefriedigung häufig gar nicht primär aus der Sexualität kommt, sondern nur dafür benutzt wird als Ventil, wenn manchmal in ganz anderen Lebensbereichen Spannungen sind, manchmal schon in der Pubertät, dass es sozusagen wie so ein Blitzableiter ist für Spannungen, die nicht ausgehalten werden. Und dass dann gerade Jungs suchtartig in etwas hineinrutschen und an der Stelle dann quasi ein verdecktes Leben gibt, was kein anderer wissen darf und was dann oft mit in die Ehe hineingenommen wird und wie so ein grauer Schatten über dem Ganzen liegt. Und ich kann an der Stelle nur raten und wünschen, dass wir als Männer den Mut haben, es anzusprechen und dass wir, wenn jetzt Männer darin verstrickt sind, Frauen das Verständnis haben, an der Stelle mit uns da umzugehen und dass es ans Licht kommt. Es gibt einen Bibelvers in Epheser 5, dass alles, was ans Licht gebracht wird, Licht ist. Und vieles verliert seine Kraft, wenn es aus diesem verborgenen Heimlichen ist. Und ich glaube, gerade in diesem Bereich ist es so schwierig, wenn eine Frau zum Beispiel vermutet, dass ihr Mann in Pornografie ist oder Selbstbefriedigung und er ist drin und er traut sich nicht, ihr etwas zu sagen. Und es hat weiter einfach diese Kraft in diesen verborgenen Zeiten, weil dadurch selbstverständlich ein Riesengebiet für Lügen, für Halberklärungen etc. aufgemacht werden. Und das entfremdet die beiden voneinander. Das ist nicht, dass sie zueinander wachsen. Und an der Stelle braucht es einfach diese gegenseitige Offenheit und Bereitschaft, dass wir miteinander umgehen und nicht den anderen richten und gleichzeitig aber nicht beschönigen und verdecken.
Und alles dann eben in das barmherzige Licht Gottes stellen, der ja derjenige ist, der dann auch, wie wir es von Ihnen gehört haben, den Weg mitgeht und zur Heilung führen kann. Ein ganz herzliches Dankeschön, Ute und Thomas Horn. Ich danke wirklich sehr für Ihre Offenheit, den Mut, den Sie haben, auch so offen über Ihre persönlichen Erlebnisse zu sprechen. Denn ich denke, das sind gerade diese persönlichen Erlebnisse, die uns helfen können, auch selber offen zu werden und unsere eigenen Beziehungen anzuschauen. Zwei unter einer Decke, das war das Thema in dieser Lebenshilfesendung. Es gibt ein Buch dazu von Ute und Thomas Horn, ist erschienen im DIP 3 Verlag in Österreich. Genauere Angaben können Sie erfragen beim Hörerservice von Radio Horeb 08328 921 110. Noch einmal 08328 921 110. Ihnen allen noch einen gesegneten Tag, auch ganz besonders den beiden Horns. Und ich verabschiede mich. Gabi Fröhlich, alles Gute.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.